Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallihallo und ein herzliches Willkommen aus Hannover. Ich bin Andreas und ich treffe mich heute mit Michael Zelmer. Michael ist ehemaliger Torwart der deutschen Nationalmannschaft und der Bundesligamannschaft von WASPO 98 Hannover. Nach seiner aktiven Laufbahn war Michael im Deutschen Schwimmverband unter anderem Manager der deutschen Nationalmannschaft. Mittlerweile hat sich Michael mit seiner The Perfect Goalie Academy in den USA erfolgreich etabliert und hilft dort dem Torwart-Nachwuchs ein wenig auf die Sprünge. Damit aber genug der Vorrede und ab in die aktuelle Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe drei Gründe im Grunde genommen, warum ich mich freue, dass wir uns heute zusammen unterhalten. Also zum einen, weil wir uns schon relativ lange kennen. Zum zweiten, weil für mich das so ein bisschen das Paradebeispiel ist, so vom Werdegang, ne? vom Nachwuchs-Wasserballer zum Aktiven, zum Nationalspieler, Bundesligaspieler, dann Funktionär beim DSV und dann halt diese Auswanderungsgeschichte in die USA. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir da heute noch mal so ein bisschen drauf eingehen können, damit man da vielleicht mal so ein bisschen was aus der anderen Perspektive von dir hört. Und zum dritten natürlich wegen der Hannoveraner Vergangenheit. Also von daher drei gute Gründe, sich heute mit dem Podcast in der ersten Episode miteinander zu unterhalten. Von daher vielen Dank.
Das ist eine Ehre für mich, ne? Ehre für mich. Und wahrscheinlich können wir es auch drei Stunden ausdehnen, wenn wir.
Ja, also wir hatten ja auch schon mal in dem ersten Gespräch sozusagen, in der ersten Diskussion überlegt, schon eine englische Version nochmal zu machen irgendwann. Von daher, da ist noch Futter für mehr. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte für die Zuhörer, für die drei, die dich nicht kennen.
Ja, Michael Zelmer oder besser bekannt wahrscheinlich als Mieze ist mein Name. Und ich habe von 1997 bis 2008 international in der Nationalmannschaft gespielt. Mein Heimverein in der im größten Teil der Zeit ist WASPO Hannover und dann WASPO 98 Hannover gewesen. Aber der Gastgeber kennt mich natürlich durch unsere gemeinsame Zeit bei der SBV Gelarzen, wo ich meine Jugendzeit verbracht habe, im wesentlichen Teil. Ursprünglich komme ich allerdings aus einem kleinen beschaulichen Dorf namens Hude, was relativ im Nordwesten Deutschlands liegt und eine absolute Wasserballprovinz war. Und nach dem Ende meiner Karriere und der Zeit als Manager der Nationalmannschaft hat es mich dann nach Kalifornien verschlagen, wo ich aktuell die Sonne genieße und mittlerweile versuche, hier was mit Torwarten aufzubauen, ja.
Du hast ja gerade schon, also sportlicher Hintergrund, relativ lange Zeit bei WASPO. Es gibt ja nun auch bei WASPO so die eine oder anderen Änderungen in der Vergangenheit. Ich meine, hast du den deutschen Wasserball so aus der Entfernung aus den USA noch so irgendwie ein bisschen im Blick? Also verfolgst du das, was in Deutschland passiert, noch so ein bisschen?
Ja, ich verfolge das auf jeden Fall und hatte ja zudem sogar die Ehre, ganz witziger Zufall war es, als im Moment, als ich ausgewandert bin, wurde ich von der neuen Presse in Hannover angerufen, ob ich nicht die Wasserballkolumne machen könnte, was und dann halbjährlich so ein bisschen meine Sichtweise und Meinung über den lokalen und auch nationalen Wasserball zum Besten geben konnte. Somit war ich natürlich auch gezwungen, mich damit zu beschäftigen, wie es sich entwickelt. Und an sich ist es auch ganz gut, eine entfernte Perspektive zu haben und so ein bisschen ohne den direkten Kontakt zu den Rivalen, die es da im Wasserballgebiet gibt, zu haben, das Ganze zu bewerten. Und von daher habe ich das natürlich aktiv verfolgt und insbesondere WASPO und Spandau mit ihren Champions League-Auftritten und auch die Entwicklung zwischen WASPO und den White Sharks, die ja mittlerweile beste Freunde sind, habe ich aktiv verfolgt.
Hast du auch noch Kontakt irgendwie zu irgendwelchen ehemaligen Mitspielern? Ich meine, es gibt ja dann so die üblichen Verdächtigen, die halt in Hannover bei WASPO auch noch von der ersten bis zur dritten, vierten Mannschaft teilweise ja noch ein Begegnen hier vor Ort. Hast du da noch Kontakt hin?
Ja, wir haben mit dem Abschied von Daniele Polverino damals, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr es war, 2013 oder 14, als es ein All-Star-Game-Spiel gegeben hat, haben wir sozusagen die WASPO-Legenden gegründet, wo alle Spieler, die in irgendeiner Weise an Titelgewinnen in den Ende 90er, Anfang 2000er Jahren beteiligt waren, in so einer Gruppe gelandet sind, wo wir uns ab und zu auch mal treffen oder zumindest in einer WhatsApp-Gruppe uns regelmäßig austauschen. Und da haben wir da sehr engen Kontakt. Ansonsten bin ich aus Hannoveraner Sicht mit Philipp Gatzemeier, Daniele Polverino, Sven Reinhardt, Manu Bala, Marc Ditze, das sind so meine engsten Kontakte. Zudem kommt mit Marc Politze natürlich mein Trauzeuge, bester Freund, der Hannoveraner Vergangenheit hat, aber natürlich jetzt mehr Spandau bezogen ist, wo ich enge Kontakte habe, ja.
Ja, die Welt im Wasserball, das stellt man immer wieder fest, doch ein Dorf. Also man trifft jahrelang immer dieselben. Der eine trifft den großen Bruder, der andere trifft den kleinen Bruder. Also irgendwelche Brüderpaare sind hier beim Wasserball aus Hannover heraus zumindest ja einige unterwegs.
So ist es.
Jetzt ist es ja so, also ich persönlich stelle mir das nicht ganz so einfach vor. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, wie es eigentlich zu diesem Umzug jetzt kam. Also ich meine, du hast ja auch in Hannover gearbeitet, ganz klassisch, sage ich jetzt mal, ne? Und ja, dann parallel diese Wasserballgeschichte, und dann kam ja wahrscheinlich irgendwann so diese Überlegung, jetzt möchte ich hier nochmal was verändern. Was waren so ein bisschen die Beweggründe, zu sagen, okay, Hannover, Deutschland, jetzt erstmal einen Haken dran, jetzt geht's in die USA?
Na, man muss sagen, im Prinzip habe ich viele meiner Ziele, die ich hatte in meiner, insbesondere in der Wasserballkarriere, erreicht, dadurch, dass ich lange Zeit Nationalmannschaft gespielt habe, mit Olympia teilnahm, dann die große Ehre, muss man auch sagen, hatte, muss man sagen, 6 Jahre Manager der Nationalmannschaft zu sein und da etwas aufbauen zu können, was eine tolle Zeit war. Aber als das dann im Jahr 2015 zu Ende ging, haben wir uns in der Familie zusammengesetzt und haben uns einfach überlegt, Mensch, alles ist eigentlich super, aber Sonne ist doch irgendwie besser als Regen. Und so kam die Idee, wir waren in den Jahren davor schon öfter längere Zeit mal im Urlaub hier in Huntington Beach, wo wir jetzt auch letztendlich gelandet sind, und haben das zu lieben und schätzen gelernt und haben uns dann einfach gesagt, ja, wenn es klappt, ist es gut, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, aber lass uns doch einfach mal versuchen, ob wir nicht den Absprung nach Kalifornien kriegen und da einfach uns in Anführungsstrichen neues Leben aufbauen. Was auch überhaupt nicht geplant war, dass das besonders wasserballbezogen sein sollte. Und das hat dann tatsächlich geklappt, sodass wir 2016 dann den großen Schritt gewagt haben und in eine ungewisse Zukunft aufgebrochen sind, die auch vollkommen anders geplant war, als sie jetzt aussieht. Aber das soll nichts Negatives heißen.
Also auch mit vielen Fragezeichen am Anfang noch versehen gewesen, das Ganze so ein bisschen. Und wahrscheinlich, wie du schon sagst, ging es regelmäßig in eine andere Richtung als das, was man sich vorher überlegt hat.
Ja, es ist so, also wir haben einige Projekte geplant, oder unser Visum, wie wir in die USA gekommen sind, war ein Investorenvisum, sodass ich eine neue Firma gegründet habe, die mehrere Teilbereiche haben sollte. Und letztendlich, ohne da irgendwie Frust im Nachhinein drüber zu schieben, ist keiner von den Teilbereichen wirklich erfolgreich gewesen oder langfristig erfolgreich gewesen, so dass ich mich nach einem Jahr mehr oder weniger komplett neu orientieren musste. Und das hat mich mehr oder weniger dazu gezwungen, dass ich zurück zum Wasserball, zum aktiven Wasserball gekommen bin und mir gesagt habe, die Nachfrage nach speziellem Torwarttraining ist ja so groß und es gibt kaum welche, die daran arbeiten, sodass ich da einfach angefangen habe, was anzubieten und relativ schnell auf die Idee gekommen bin, es größer zu bezeichnen, als es vielleicht am Anfang war, und es als Wasserballakademie bezeichnet habe, die ja dann mit dem Namen The Perfect Goalie hoffentlich ganz treffend gewählt wurde. Und das hat sich dann als Riesenerfolg entwickelt und ist aktuell eben meine Hauptbeschäftigung, muss man sagen. Ich mache auch 2, 3 andere kleinere Sachen nebenbei, aber dadurch, das füllt meinen Tag schon relativ gut aus.
Ja, das ist natürlich in Huntington Beach auch ein bisschen einfacher, sage ich mal, jetzt als in den deutschen Gegenden sozusagen, beziehungsweise in Hannover, ne? Du hast gerade schon die Olympischen Spiele angesprochen. Also mit 2-mal Olympiateilnahme ist man natürlich im Wasserball schon relativ weit vorne. gibt ja nun, ja, Marc hat es schon angesprochen, so ein paar andere aus Hannover, die jetzt auch noch in diesen Genuss gekommen sind, mal zu Olympia fahren zu dürfen. Aktuell ist ja so die, also andere Frage oder anders gefragt, wie würdest du aktuell so den Stand des deutschen Wasserballs bezeichnen? Also da gibt es ja verschiedenste Meinungen drüber. Die einen finden das gut mit dem mit so einer Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern. Die anderen sagen, ja, schick doch gleich die Jungen zu irgendwie so einem Qualifikationsturnier hin, wenn man ohnehin so eine Hammergruppe erwischt hat. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, meine Meinung insofern ist, dass ich selbst erstmal die Olympiateilnahmen, die ich selber haben durfte und die wir noch erreicht haben, ganz anders einzuordnen weiß, nachdem man, wo man nun sieht, wie eng es ja doch an der Spitze ist und wie eigentlich eine komplette Generation mittlerweile schon ohne Olympiateilnahme dasteht, obwohl die auch jetzt nicht wesentlich schlechter waren als wir vielleicht zu unserer Zeit. Und von daher muss ich einfach sagen, eine Entscheidung zu treffen, dass möglicherweise nicht die Besten zu einer Olympia-Qualifikation fahren, sondern Nachwuchstalente, die in 4 oder 8 Jahren mal gut sind, ist schon eine Entscheidung, die, wo man vielen gedienten und erfahrenen Spielern natürlich auch persönlich was wegnimmt. Und deswegen ist so eine Diskussion immer okay zu führen, aber doch die Entscheidung für den Bundestrainer im Endeffekt viel schwerer zu treffen dann, weil es nicht nur Komplimente für solche Sachen gibt, wenn man einfach Leute streicht, die eventuell dem Team weiterhelfen können. Und auch bei uns damals war es so, wir waren nicht unbedingt immer Favorit in unserer Olympia-Qualifikation, haben dann aber es geschafft in den entscheidenden Spielen den Sieg einzufahren, den man brauchte. Und auch da glaube ich daran. Und so wie man die Ergebnisse in den letzten 2, 3 Jahren sieht, es ist möglich. Also die Mannschaft ist nicht so weit entfernt. Natürlich werden nicht 4 Spiele in Folge gegen Griechenland, Montenegro und Kroatien gewonnen, aber möglicherweise eins im entscheidenden Moment. Und darauf kommt es ja, glaube ich, an. Also deswegen denke ich, sollte schon die beste Mannschaft fahren. Und in der Vorbereitung und was auch immer kann man Talente integrieren, aber ich denke, wenn es darauf ankommt, sollte man wirklich den 13 vertrauen, die am besten zusammenpassen und wo der Bundestrainer in dem Fall die größte Hoffnung hat, dass es zum Erfolg kommt.
Und dieses, jetzt sagst du, der Bundestrainer trifft im Endeffekt sowieso dann schlussendlich die Entscheidung, welche 13, 14 Leute irgendwo hinfahren. Jetzt warst du natürlich in diversen anderen Rollen auch unterwegs. Du sagtest schon Manager der Nationalmannschaft. Wie ist da so der Arbeitsscope, sage ich jetzt mal, oder das Profil an einem Manager der Nationalmannschaft? Also moderiert der dann auch solche Entscheidungen eventuell, wenn es mal Entscheidungen zu Lasten eines oder zweier Spieler gibt, dass er dann auch so in diese Moderationsrolle rein muss zwischen dem Spieler und dem Trainer?
Also zum einen kommt es natürlich ganz auf den Trainer an und man muss sagen, in so einer Mannschaft ist der Bundestrainer oder der Cheftrainer natürlich letztendlich derjenige, ähnlich wie in so einer Corona-Krise hier Bundeskanzlerin oder der Präsident hier in Amerika, der die Entscheidung treffen muss. Aber natürlich bei knappen Entscheidungen, letztendlich sind ja alles Menschen, will man natürlich Berater haben, die ihre Meinung mal mitgeben, ihr Gefühl. Und ich als Manager war natürlich sehr nah an der Mannschaft dran. Insbesondere Hagen Stamm, unter dem ich ja lange Zeit auch in der Nationalmannschaft gespielt kannte mich sehr gut und wusste mich zu schätzen, so dass er viel mit mir diskutiert hat und auf meine Meinung Wert gelegt hat. Aber natürlich im Endeffekt muss sein Bauch entscheiden, hört er auf seine Berater oder ist es letztendlich hat er ein anderes Gefühl. Und vielleicht ein typisches Beispiel, was ja viel diskutiert wurde mit Markus Stamm, seinem Sohn, im Jahr 2008, wo viele ihm vorwerfen, er hat Familienmitglied zu Olympia geschleust. Ich hoffe, dass im Nachhinein viele diese Meinung schon revidieren, weil man ja mittlerweile sieht, dass Markus Stamm eine gesetzte Größe in der Nationalmannschaft ist. Und auch damals hat er ihn erst nicht berücksichtigt und nur aufgrund des medizinischen Verbots für Steffen Dierolf ist dann der Markus Stamm nachgerückt. Und da war es, glaube ich, einfach ein Gefühl, wo der Bundestrainer in dem Fall gesagt hat, mein Bauch sagt mir, dieser Spieler kann der Mannschaft am meisten weiterhelfen. Und da kann man diskutieren, ob das gerecht war oder nicht gerecht war. Aber das ist eine Entscheidung, die eben nur der Chef treffen kann. Und da redet er natürlich, spricht mit Co-Trainern oder Managern oder wem auch immer. Aber letztendlich muss er ja gerade stehen dafür, ne? Und deswegen war das aber für mich als Manager eine angenehme Zeit, dass ich natürlich meine Meinung, insbesondere bei Hagen Stamm, regelmäßig kundtun durfte und das Gefühl hatte, dass das auch eine Rolle gespielt hat.
Aber das klingt ja so, als wenn das jetzt, sage ich mal, schon so eine gewachsene Kommunikation, Verbindung irgendwie zwischen euch beiden dann war, ne? Also nicht erst ab dieser Position des Managers, sondern halt auch schon vorher. Also nach dem Motto, ich konnte dich schon relativ lange einschätzen, weiß die Leistung zu schätzen und die Meinung auch zu schätzen. Also von daher war es halt schon so eine gewisse gewachsene Kommunikation zwischen euch beiden. Also das fing nicht erst mit der Rolle des Managers an, ne?
Zum einen ja, natürlich wusste er, was er an mir hat, weil ich ja häufig hinter Alexander Tschigir der zweite Torwart gewesen bin und die Rolle des zweiten Torwarts ist ja schon auch irgendwie das Team bei Laune zu halten, da zu sein, wenn auch noch der letzte Spieler noch mal 10 Minuten länger schießen will, wo man eben so ein paar Charakterzüge eines Menschen sieht, anstelle die beleidigte Leberwurst auf der Ersatzbank zu spielen. Aber auf der anderen Seite war es schon so, das hat ein paar Monate gedauert, unser Verhältnis zu umzuorganisieren, dass ich plötzlich der Manager bin, der auch einige Verantwortungsbereiche hat, wo ich im Prinzip die Entscheidung vorgegeben habe und wo Hagen lernen musste, da hält er sich lieber raus, weil er sich aufs Sportliche konzentrieren sollte und sich darauf verlässt, dass meine Entscheidungen richtig sind. Und von daher hat das, haben wir uns, denke ich, im ersten Jahr sehr gut weiterentwickelt, dass unsere Beziehung vom Spieler zum Businesspartner sozusagen sich sehr gut entwickelt hat und seitdem war das dann auch sehr gut. Aber natürlich, wenn man einen Menschen kennt, und ich glaube, das kennt jeder, der Chef ist, man arbeitet natürlich gerne mit Leuten zusammen, die, wo man weiß, was man bekommt, als wenn es eine Überraschungstüte ist.
Jetzt hast du ja gerade schon den Torwart-Zweikampf sozusagen im Tor damals angesprochen. Jetzt würde mich noch mal interessieren, also da geht ja jeder anders mit um, ne? Also du hast schon die beleidigte Leberwurst angesprochen, die es dann im Idealfall nicht ist. Wie bist du damit umgegangen oder wie war das damals so vor Ort in dir? Also geht ja, wie gesagt, jeder anders mit um. Wie war es bei dir? Also wie bist du an die Sache rangegangen?
Also natürlich ist
Das war
niemand
ja schon ein
glücklich.
langer Zeitraum, ne, das Ganze.
Ja, also wenn man mal das historisch sieht, 1997 war das Jahr, in dem ich mein erstes großes Turnier in der A-Nationalmannschaft hatte. Da war ich noch im Juniorenalter. Marc Politz und ich sind beide zusammen von der Juniorenweltmeisterschaft direkt zum A-Kader gefahren, um dann die Europameisterschaft zu spielen. Und da gab es in Deutschland gerade eine Lehre auf der Torwartposition, sodass im Prinzip ein Nottorwart mit Jörg Otti geholt wurde, der da spielen durfte, weil ich die Vorbereitung eben nicht mitmachen konnte und wir uns dann die EM mehr oder weniger geteilt haben. Aber meine Zukunft als der Torwart für Deutschland oder nicht vorprogrammiert, aber im Prinzip erwartet worden war. Aber mit dem Hintertürchen, dass Alexander Tschigir nur noch einen deutschen Pass brauchte, um dann auch deutsch zu sein. Und das ist dann ein halbes Jahr später passiert, sodass plötzlich der weltbeste Torwart natürlich vor meiner Nase saß. Was eine Situation ist, wo man natürlich nicht besonders glücklich drüber ist. Aber auf der anderen Seite, ich natürlich jemanden hatte, von dem ich auch gut lernen konnte und mit dem ein gutes Verhältnis aufbauen konnte, was mir im Nachhinein auch viel weitergeholfen hat. Für mich selber war die Situation insofern nicht so schwierig, weil wenn man in der Bundesliga in einem guten Verein erster Torwart ist, muss man eben nicht sein ganzes Leben lang auf der Bank sitzen. Und dann waren die Nationalmannschaftsmaßnahmen für mich natürlich so, dass ich gesagt habe, okay, mein Job ist hier ein anderer als bei Waspro. Hier bin ich nicht der Leitwolf, hier bin ich derjenige, der da sein muss, wenn es drauf ankommt und meinen Teil für die Mannschaft beitragen muss. Und das ist dann letztendlich, glaube ich, auch das, wo ein Trainer vielleicht die Entscheidung zwischen dem zweiten und dem dritten Torwart trifft, dass er natürlich sagen muss, wer ist der bessere von beiden, aber wer ist auch besser für die Mannschaft. Und da war Hagen Stamm in der großen Zeit, glaube ich, sehr zufrieden damit, dass ich im Prinzip der unsichtbare Mann war, der nicht für Stress gesorgt hat, sondern seinen Frust, der immer mal wieder kommt, natürlich runtergeschluckt hat und gesagt hat, das Mannschaftsziel steht im Vordergrund und solange ein Alexander Tschigir da ist und fit ist, fehlen einem eben auch die Argumente an ihm, also an ihm vorbeizugehen oder dass der Trainer mich plötzlich spielen lässt, weil Klar, ich denke, ich wäre da nicht viel schlechter gewesen oder wenn mir das Vertrauen gegeben worden wäre, hätte ich wahrscheinlich einen gleichen Part gespielt. Aber es ist eben so, was man hat, das hat man. Und warum sollte man einen anderen Torwart ausprobieren, wenn man weiß, dass man einem vertrauen kann? Und von daher war das eine gute Erfahrung, die mir jetzt auch weiterhilft, in Gesprächen mit den Torleuten, mit denen ich jetzt arbeite, beide Perspektiven zu zeigen. Aber natürlich muss man sagen, glücklich ist man nie als zweiter Torwart, aber es war auch nicht eine besonders schlimme Zeit für mich.
Aber wenn du, ein gutes Stichwort, beide Perspektiven zeigen in den Gesprächen eventuell mit heutigen Torwarttalenten. Jetzt hatten wir ja auch so den anderen Aspekt, den wir heute nochmal so ein bisschen beleuchten wollten mit deinem aktuellen ja, The Perfect Goalie-Projekt. Vielleicht lass uns da doch mal in die Zukunft erblicken, aus der Vergangenheit nochmal so ein bisschen Richtung Zukunft schauen. Nochmal für die die nicht tagtäglich dieses Projekt verfolgen, was genau steckt dahinter?
Ja, also letztendlich ist es erstmal wichtig zu verstehen, dass die Wasserballwelt hier in Kalifornien insbesondere und insgesamt in den USA komplett anders aussieht als bei uns in Europa und insbesondere in Deutschland. Hier ist Wasserball ein Highschool-Sport und das bedeutet, jedes Kind, das in die Highschool geht, überlegt sich entweder, es macht Musik oder es macht einen Sport, aber man macht irgendetwas. Und dadurch landen viele Kinder eben beim Wasserball. Also, dass die Anzahl der Jugendathleten im Wasserball unfassbar groß ist. In Kalifornien allein gibt es 800 Highschools, die ein Wasserballteam haben. Also das muss man sich mal vorstellen. 800 Teams und dann auch
Schon mal eine
teilweise
Ansage,
verschiedene
ja.
Altersgruppen, die Wasserball spielen. Und das heißt, in der Highschool-Saison, die immer nur 3 Monate ist, mit ein bisschen Vorbereitung, wird aber auch jeden Tag 3 Stunden trainiert. Also das ist dann nicht nur ein oder zweimal Training die Woche, sondern also das ist, da geht es wirklich ab. Und danach kommt eben College und die Verbindung zwischen College und der Sportkarriere ist gegeben, weil es gibt eigentlich keine anderen Ligen als die College-Liga. Und entweder man schafft es, ein College zu finden, auf dem man auch Wasserball spielen kann später, oder die Wasserballkarriere ist zu Ende. Sodass vielen Eltern es sehr viel wert ist, ihre Kinder vorzubereiten, dass sie zumindest auch im College weiter Wasserball spielen können. Und das bedeutet, die Zahlungsbereitschaft, mit den Kindern zusätzlich was zu machen und Spezialtrainer zu haben, ist hier riesengroß im Vergleich zu Deutschland, wo sie tendenziell gleich null ist, nach meiner Erfahrung.
Ja, das
Und
kommt ja vielleicht nicht gerade null, aber die ganze Infrastruktur drumherum ist halt eine ganz andere, was du sagst, ne? Mit dem Schulsystem, was hier natürlich ein gänzlich anderes ist. Die Erwartungshaltungen sind vielleicht auch ganz andere, die Voraussetzungen sind ganz andere, Perspektiven in die Zukunft sind vielleicht ganz andere, wo viele Eltern nicht unbedingt jetzt den Sport als Priorität sehen.
genau. Und dann habe ich hier eben die Erfahrung gemacht, dass viele Feldspieler, ehemalige Nationalspieler, Wochenendcamps anbieten oder Tagestrainingseinheiten, Clinics wird das hier genannt, für Feldspieler, wo in der Regel auch ein Torwart gebraucht wird, aber die Torleute wenig daraus bekommen haben, weil Feldspieler eben den Torwart nicht so viel sagen können, außer geh mal ins Tor und wirf die Bälle wieder zurück. Und es kaum etwas für Torleute gab. Und angefangen hat es damit, dass mich der lokale Verein hier über einen internationalen Kontakt, den ich hatte, gefragt hat, ob ich nicht mal bei deren Torleuten helfen könnte als Torwarttrainer, was ich dann einfach mal gemacht habe, um das auszuprobieren. Und die Rückmeldung war ganz gut. Und dann habe ich auch mal mit Unterstützung dieses Vereins im September 2017 so ein Wochenendtrainingslager angeboten an einem Tag. Da waren dann 7 oder 8 Torleute und die fanden das alle toll und daraufhin habe ich angefangen, Mensch, dann könnte ich mir vielleicht mal genau überlegen, was habe ich eigentlich technisch richtig gemacht oder was finde ich technisch sinnvoll und was finde ich technisch nicht sinnvoll oder was will ich Kids beibringen? Und habe eine richtige Philosophie entwickelt, wie ich Kindern den Weg zum Perfect Goalie beibringen möchte und weiterentwickeln möchte. Und dann habe ich 2 Monate später gesagt, ich gründe jetzt diese Academy, The Perfect Goalie, und bewerbe das, das ist der Weg, das Beste aus sich selbst zu machen. Nicht zwangsläufig eine Olympiateilnahme zu haben, weil das ist ja unterschiedlich. Und habe dann mit Wochenend-Trainingslagern angefangen. Und das führte dann auch schnell dazu, dass Einzelne auf mich zugekommen sind und die Nachfrage hatten, können wir auch Privatstunden machen und ähnliches. Und dann ging es eigentlich nur darum, Poolzeiten zu organisieren. Nur, Pool ist sozusagen das Gold im Wasserball, Poolzeiten.
Das wiederum ist hier genauso.
Das Glück hatte ich aber, dass das relativ schnell funktioniert hat. Und dann habe ich strategisch mir überlegt, mit wem wäre es vielleicht sinnvoll, zusammenzuarbeiten, um meinen Namen in den USA noch bekannter zu machen. Und da dieser Tony Azevedo, der 5 Olympiateilnahmen hier in Amerika hat und sozusagen der Wasserballer schlechthin ist, auch ein Wasserballentwicklungsprojekt hier macht, wo er im Prinzip das Ziel hat, weltweit den Wasserball voranzubringen und den Nachwuchs zu entwickeln. Viele Events hatte, wo er keinen Torwartpartner hatte, habe ich ihn kontaktiert und ihm angeboten, wie sieht's aus? Soll ich nicht einfach meine Torwart Academy zu deinen Events dazu addieren oder dazu bringen, damit die Torleute auch etwas davon haben? Und die Idee fand er super und 2 Wochen später haben wir unser erstes Event gehabt und seitdem fahre ich sozusagen auf der Welle von Tony Azevedo mit hier, sodass das eines meiner Beschleuniger war, wie ich hier im Markt sozusagen auch vorangekommen bin.
Also ist es nicht nur, wenn du sagst, du hast eine Strategie, Philosophie entwickelt, ist es nicht zwangsläufig nur, ich sag mal, die Übung und das Training, sondern auch so ein bisschen in den Kopf der Kids reinzukommen.
Genau, also in den Kopf der Kids und natürlich auch in den Kopf der Eltern, muss man eben sagen, weil die natürlich das Ganze finanzieren. Und da ist es so, diese Kombination, glücklicherweise muss man sagen, der deutsche Wasserball ist hier auch hoch angesehen. Von daher, wenn man ein deutscher Olympionik ist, ist das schon mal eine gute Visitenkarte, da muss man nicht viel erklären. Und dann geht es natürlich zum einen darum, dass ich dieses Olympionik auf meiner Visitenkarte habe, Leute hören, der hat auch was mit Tony Azevedo zu tun, kann also nicht ganz so schlecht sein. Und das ist wert, das auszuprobieren. Und dann kommt es natürlich darauf an, dass ich auch performe und zeige, dass es gut ist. Und da muss ich sagen, es ist unglaublich, aber bisher, ich habe nahezu eine 100%-Quote von Leuten, die sagen, das war das Beste, was wir jemals gesehen haben. Wir wollen weitermachen und wir wollen mehr davon. Kommt vielleicht auch mein deutscher Akzent zugute, weil der offensichtlich gut ankommt, wenn ich in
Man
Interviews
versteht's
rede.
gut, ja, mit.
Genau, da scheint die Aufmerksamkeit scheint dann höher zu sein und also von daher ist es die Kombination, dass es fachlich gut ist, dass natürlich auch ein gutes Marketing dahinter steckt und es alles Sinn macht für die Leute und die sagen, wir probieren es mal aus. Und das Beeindruckende ist eben nur, um mal eine Zahl zu nennen. Ich habe in meiner Liste alleine hier in Los Angeles, Orange County, was natürlich ein Raum mit 15 Millionen Menschen ist, habe ich 150 Torleute, die mit mir mehr oder weniger regelmäßig was machen. Was heißt, manche machen wöchentlich was, manche alle 2 Monate, aber die immer mal wieder was machen. So viele Torleute mit Ambitionen gibt es, glaube ich, in Deutschland gar nicht, würde ich mal behaupten. Und das ist so die Dimension hier, dass man ein unerschöpfliches Reservoir praktisch hat an Torleuten, die was machen wollen. Und das sind teilweise nicht mal groß talentierte Torleute. Das sind welche, wo die Eltern sagen, wir wollen, dass unser Kind zumindest was geboten bekommt und das Beste aus sich rausholen kann. Wir wissen, dass es nicht für ein College reichen wird, aber trotzdem, ne?
Aber ich glaube, das ist halt der ganz große Unterschied, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, in den USA wirklich das Schulsystem an sich, ne? Weil das ist halt gänzlich anders als hier, wo egal welcher Sport, ob das jetzt Wasserball, Fußball oder Handball ist, mehr oder weniger so ein bisschen parallel nebenbei läuft, ne? Und das ist, denke
Genau,
ich mal,
man.
für die Masse und für die große Anzahl an potenziellen Nachwuchskräften im Wasserball dann schon entscheidend, ne? Weil dieser ganz große Pool an Leuten, den hast du halt in den USA basierend auf diesem Schulsystem, ne? Und den hast du hier halt nicht.
Genau. Man muss sich das so vorstellen, wenn wir in Deutschland, sagen wir mal, bei der SBVG Laatzen Wasserball spielen, das kriegen dann 20 Freunde mit und das ist dann auch okay. In der Schule redet da keiner drüber, wenn er es nicht genau weiß. Wenn du hier in der Highschool Wasserball spielst, da wissen alle in der Schule, was das Wasserballteam macht. Und wenn du dann auch noch Torwart von diesem Highschool-Team bist, dann hast du natürlich eine entscheidende Funktion. Und wenn du keinen Ball hältst, dann wissen das alle. Warum verliert die Mannschaft immer 20-0? Weil der Torwart nichts kann. Und von daher ist die Motivation natürlich, selbst wenn du in einer unterklassigen Highschool spielst, ziemlich groß, so gut wie möglich zu sein, damit man wenigstens auf dem Level einen guten Eindruck macht, dass die Footballer sagen, hey, das ist aber unser cooler Torwart, weil die haben 9-8 gewonnen, weil der Torwart 3 Bälle gehalten hat. Die interessiert das eigentlich nicht, welches Level das ist. Die interessiert das nur, dass auf dem Level, wo du spielst, du gut bist. Und das ist die Motivation von allen Eltern, dass die dann natürlich sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind der Loser in der Highschool ist. Ich möchte, dass mein Kind gut dasteht in der Highschool. Und das ist halt das gibt's bei uns in Deutschland einfach nicht, ne?
Nee, also zumindest so in der Zahl oder in der Anzahl halt nicht, wobei man ja gewisse Ambitionen oder das Vorantreiben von Nachwuchsarbeit im deutschen Wasserball generell ja die letzten Jahre, ich möchte nicht sagen verschlafen hat, aber einiges an Nachholpotenzial hat, also an Nachholbedarf. Und da wird ja im Moment schon sehr, sehr viel getan. Aber das ist halt, reicht nicht wahrscheinlich, um dann irgendwann in der Masse und in der Breite wirklich so viel talentierte Kinder zu haben, die auch wirklich dabei bleiben. Weil irgendwann kommt ja so dieses Pubertätsalter, dann wird es ja schon mal schwer, erfahrungsgemäß, ne? Und dann kommen andere Sachen ins Spiel. Und da hören halt erfahrungsgemäß relativ viele Kinder auf. Ich weiß nicht, wie ist das in den USA, ist das ähnlich?
Ja, da muss man hier im Einhaken, also da muss ich hier im Einhaken. Also erstmal, ich möchte das deutsche Nachwuchssystem jetzt nicht schlecht reden dabei, sondern ich muss sagen, wenn ich sehe, was hier passiert und was in Deutschland passiert, von der Breite des Wasserballs und dass dieses Schulsystem nicht da ist, kann man nur sagen, Hut ab, was in Deutschland trotzdem rauskommt,
Ja, das stimmt, ja.
an Talenten. Also das kann man einfach gar nicht hoch genug einschätzen. Das mit der Pubertät ist ebenso. Die Highschool fängt in der 9. Klasse an hier. Also die Kinder sind 13, 14, wenn sie in die Highschool kommen. Und viele fangen dann erst an mit Wasserball, weil dann eben in den Highschools das startet, sodass das Alter, wo eventuell Leute abspringen wollen, sie was anderes machen wollen, hier genau das Alter ist, wo man gezwungen ist, in Anführungsstrichen, einen Sport auszuüben und den dann auch bis 17, 18 durchzieht, bis man eben die Highschool abschließt. Also von daher ist dieses Highschool-System mit den Sport, mit dem Sport in Verbindung genial, um Nachwuchs zu entwickeln. Und deswegen muss man eher überrascht sein, wie Deutschland in Anführungsstrichen mit den USA mithalten kann, obwohl das System hier so großartig ist.
Ja,
Und
das stimmt.
deswegen eher Respekt für Deutschland, dass es trotzdem so gut aussieht, obwohl die Masse an Vereinen und so weiter natürlich nicht da ist. Aber ich glaube, das ist dann wiederum das Gleiche, wenn man Montenegro sieht mit 500.000 Einwohnern und drei Vereinen, die müssen es trotzdem Weltniveau sein, wo es dann natürlich immer noch darauf ankommt, wie letztendlich trainiert wird. Und das ist, vielleicht um das mal zu sagen, das ist natürlich eine Riesenherausforderung hier. Die Trainer werden auch nicht super gut bezahlt. Es gibt vielleicht 10, 20 Trainer, die wirklich leben können von ihrem, oder mit College-Trainern, sagen wir mal 100 Trainer in diesem Land, die davon leben können. Aber wenn du siehst, 800 werden gebraucht, allein für Highschools hier in Kalifornien, da brauchst du tausende Trainer. Und die sind dann natürlich auch nicht entsprechend unbedingt ausgebildet und qualifiziert. Und das ist dann natürlich auch ein Manko. Und eine Trainerausbildung, wie wir sie in Deutschland kennen, gibt es hier eben auch nicht. Braucht man eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und muss wissen, wie man sich im Verhalten von Nötigung und sexueller Belästigung verhalten oder eher nicht verhalten sollte. Also es vermeiden sollte, dass man überhaupt in Verdacht gerät und dann bekommt man eine Trainerlizenz hier. Also hier kann im Prinzip jeder relativ schnell Trainer werden, damit auch die Nachfrage nach Betreuung gedeckt werden kann.
Ja, gut, das ist ja auch eigentlich, so wie ich es jetzt als Trainer die letzten Jahre so festgestellt habe, in Deutschland halt auch ein großes Thema, ne, dass halt der Bedarf an qualifizierten Trainerpersonal natürlich da ist und hoch ist. Und komischerweise auf der anderen Seite diese Weiterbildungskurse, Lizenzkurse, egal ob C oder B, jetzt mal A ausgeklammert, teilweise auch gar nicht voll bekommen werden, ne? Also das ist halt
Ja.
das Komische, was ich dann auf der anderen Seite immer so ein bisschen komisch dran finde, dass diese Kurse nicht voll werden. Nee, also da kann man auch wirklich nur den Hut vorziehen vor dem, was da in Deutschland trotz der nicht so groß gegebenen Masse dann noch bei rüberkommt. Jetzt zum Schluss vielleicht noch mal eine ganz andere Frage. Ich meine, es gibt ja nun von deinem Heimatverein sozusagen ausgerichtet, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder das Final Eight in Hannover. Ich meine, es war ja letztes Jahr auch in Hannover. Es war erfahrungsgemäß auch für unser eins, der vielleicht schon das ein oder andere, vielleicht noch keine Olympischen Spiele gesehen hat, aber das ein oder andere im Wasserball mitgemacht hat, schon eine echte Erfahrung, sowas hier vor der Haustür zu haben im Stadionbad. Wie ist denn so deine Einschätzung zu, ich sag mal, Abschneiden deutscher Vereine im internationalen Vergleich?
Tja, das ist eine interessante Frage. Also grundsätzlich würde ich erst mal sagen, aus meiner eigenen Erfahrung damals, als wir mit Waspo im Prinzip noch das Mantra hatten, wir spielen nur mit Deutschen, was nicht rassistisch sein sollte, sondern wir kaufen uns keine Ausländer ein, um unsere Mannschaft besser zu machen, haben wir natürlich nie das Niveau gehabt, um stabil auf höchstem Level mitzuspielen. Und dadurch muss ich sagen, allein unter den Top 8 zu sein oder auch unter den Top 14 oder 16 in der Champions League und da wirklich auch mal Punkte einzusammeln oder nur knapp zu verlieren, finde ich großartig. Und ich bin auch absolut ein Fan davon, zu sagen, auch wenn es mit Ausländern geschafft wird oder mit starken ausländischen Stars geschafft wird, so ein Niveau in Deutschland anbieten zu können an Wasserball, finde ich gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, es gibt noch zumindest eine Handvoll wirklich traditioneller Profivereine, die noch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen können, um sich die mehr Topstars leisten zu können. Und da ist es natürlich auch schwierig, einfach mal einzubrechen in diese Top 4, Top 5 Armada. Von daher kann ich einfach nur sagen, Spandau hat sich fürs Final Eight in den letzten Jahren einmal qualifiziert. Große Leistung. Waspo hat das Glück, dass sie teilnehmen dürfen, aber die Spiele sind dann auch nicht so deutlich oder Chancen sind schon da zu gewinnen. Also auch eine großartige Leistung, dass die so ein Niveau auf die Beine stellen, finde ich fantastisch. Und auch, dass Waspo es schafft, dieses Final Eight in dieser Form auszurichten. Was will man mehr? Das sind wirklich Events, wo man stolz drauf ist und sagt, Mensch, das kann aus Wasserball werden. Und viele kennen sicher meine Vergangenheit, die großartige Zeiten bei Waspo hatte und dann aber auch nicht so glücklich geendet ist. Aber ich bin da keiner, der da Frust am Ende schiebt oder irgendwie nachtreten will, sondern sage, was aktuell auf jeden Fall gemacht wird, wie zum Beispiel das Final Eight auszurichten, ist toll. Ja, das heißt nicht, dass alles toll ist, aber diese Sache, muss ich sagen, ist Hut ab. Das haben sie gut gemacht und finde ich wiederholenswert.
Ja, und vor allen Dingen, was ich besonders gut fand, ist, dass man halt den eigenen Nachwuchskräften in Laatzen, die man da betreut, halt auch mal vor Augen führen kann, was du schon sagtest, so kann Wasserball auch aussehen. Ja? Weil das andere große Problem, was man ja auch hat, ich weiß nicht, wie es in den USA ist, was man halt in Deutschland oder Europa hat, oder in Deutschland, im europäischen Ausland vielleicht nicht so unbedingt, ist, dass diese Sportart medial quasi nicht stattfindet. Ja, und das finde ich als Trainer in Laatzen halt immer noch ein Problem oder generell halt die kleineren Vereine ein Problem, dass du Kinder halt auch davon überzeugen musst, dass das ein geiler Sport ist und wo es mal hingehen könnte. Ne? Und klar kann man sich über das Internet aktuell auch relativ viel angucken, was woanders passiert, aber diese mediale Aufmerksamkeit wie andere Sportarten hat man halt leider nicht. Ist
Ja.
das in den USA ein Stück weit anders oder kann man das irgendwie vergleichen?
Also es ist schon vergleichbar. Es ist ein bisschen anders, weil das College-System oder College hier schon eine größere Rolle spielt und es da dann eben, wenn die College-Liga hier spielt, auch Live-Übertragungen der interessanten Spiele gibt oder auch der Derbys an der Ostküste zum Beispiel, wo die Unis teilweise nicht ganz so stark sind wie hier an der Westküste. Aber wo es trotzdem hoch hergeht. Dann gibt es auch einen nationalen TV-Sender, der solche Spiele live überträgt. Ja, das ist schon da, aber auf der regionalen Ebene ist das andererseits bis auf Livestreams oder sowas jetzt auch nicht, dass es eine Titelseite im Sportteil in der Zeitung gibt über Wasserball. Aber mein Punkt ist mehr, was mir damals, als ich klein war, schon aufgefallen ist, dann auch als ich gespielt habe, als ich Manager war, was ich feststelle, ist, Kinder, die Wasserball spielen, sind nicht mal daran interessiert, was in der Bundesliga im Wasserball abgeht. Die kennen jeden Fußballer und vielleicht Handballer, wenn sie dafür interessant sind, aber die können dir nicht mal die Wasserballergebnisse sagen. Teilweise wenn wir bei Waspo in der Bundesliga gespielt haben, wussten Spieler in meiner Mannschaft nicht mal, wie die anderen Teams gespielt haben. Und das hat sie auch nicht interessiert. Wo ich sage, wie kann das sein, dass ich in einer Liga spiele und mich nicht mal interessiere, wie die anderen spielen? Und wenn ein Länderspiel in Hamm gewesen ist, in Düsseldorf gewesen ist, in Hannover gewesen ist, waren nicht alle Jugendvereine da und haben gesagt, boah, jetzt können wir uns mal die großen Stars angucken. Ganz zu schweige von Bundesligaspielen von Waspo. Dass da alle Kindermannschaften waren. Und das sind so Sachen, wo es anfängt, sage ich, wieso beschweren wir uns, dass die Medien nicht da sind, wenn nicht mal unser eigener Nachwuchs sich dafür interessiert? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo natürlich man die verrückten Betreuer braucht, die die Mannschaft zusammenkarren und dahin fahren. Also positiv verrückte Betreuer. Aber damit fängt es einfach an und natürlich auf der anderen Seite auch, wie man den Sport vermarktet, dass es interessant ist für die Kinder, dass sie wirklich ihre Stars sehen wollen und da braucht man eben Stars für. Aber das finde ich was ganz, ganz Prekäres. Also dieses Beschweren, hey, wir sind nicht in den Medien, muss ich sagen, ist einfach so, wenn wir es selber nicht schaffen, dass unsere Nachwuchs, die Leute, die und die Breite, die Wasserball spielt, sich wirklich die Stars angucken will, warum sollen die Medien darüber berichten? Klar, es ist irgendwie ein Kreislauf, aber ich glaube, damit fängt es an. Wir müssten überzeugen, hey, es sind zumindest 10.000 Wasserballer, die jedes Highlight sehen wollen, also zeigt es uns.
Ja, jetzt und zumal du ja auch, ich sag mal jetzt, um wieder auf die Location Hannover zurückzukommen, hier genug Vereine, Kinder, aktive und positiv Bekloppte rumlaufen hast. Ne? Also es gibt ja genug
Genau.
Möglichkeiten. Ne? Und es gibt die Bundesligaspiele von Waspo, es gibt die Bundesligaspiele von Sharks, es gibt die Bundesligaspiele in Laatzen. Also es gibt genug Möglichkeiten, sich halt ohne Laatzen ja jetzt auf dasselbe Niveau heben zu wollen, aber auf ein gewisses Grundniveau kann man sich halt Wasserball überall jederzeit relativ oft angucken. Ne? Und die,
Ja, und
allein dieses Final Eight, die Kinder aus den eigenen Vereinen oder halt auch die positiven, bekloppten Betreuer dazu akquirieren, die Kinder dahin zu karren, das ist natürlich, gebe ich dir recht, das ist ein großer Punkt, ja.
Da muss ich auch sagen, dass die Sichtweise hat sich bei mir ein bisschen verändert, aber wo du sagst, ohne Laatzen da jetzt auf ein gleiches Niveau wie Waspo die White Sharks heben zu wollen. Sicher ist da ein großer Leistungsunterschied, aber auch eine zweite Liga in Deutschland ist nichts für, wo der normale Mensch einfach ins Wasser springt und sagt, das spiele ich jetzt mal kurz. Und wenn man sieht hier zum Beispiel, wieder auf die 800 Highschools zurückzukommen, da kommen praktisch 800 Torwarte mindestens pro Jahrgang raus, die irgendwo spielen wollen. Und da muss man mal sehen, die sind alle nicht so schlecht, aber nicht jeder von diesen Torleuten würde es in die zweite Liga in Deutschland zum Beispiel schaffen, obwohl die viel gemacht haben. Also selbst das muss ich sagen, wir müssen einfach selbstbewusster werden, auch in Deutschland, und sagen, das ist schon ein Aufwand, den man betreibt, selbst wenn man zweite Liga spielt oder Bundesliga B oder Pro B, wie sie jetzt heißt. Und man sollte, man wund, ich wundere mich, warum sozusagen der Nachwuchs, der noch ganz klein ist, oder Spieler, die in der Bezirksklasse spielen, nicht sagen, hey, ich will mir von denen mal was abgucken, weil offensichtlich können die ja etwas besser als
Ja.
man selber.
Ja, also das ist ja auch das, wo, also da kann ich jetzt nur wieder für uns sprechen, was wir halt auch versuchen, ne? Also wir haben jetzt ja mittlerweile schon 5 Herrenmannschaften insgesamt, also da ist genug Platz für jeglichen Jugendspieler und es wird auch immer gesagt, komm zu den Spielen von der ersten, die sind zeitlich nicht so gelegt, dass man sie gar nicht erreichen kann, ne? Also da kann ich jetzt, wie gesagt, nur für uns sprechen, also wir versuchen da schon so hinzubekommen.
Ja, und das, also ich verfolge das natürlich auch, was ihr, Carsten Stegen und du, ja, im Wesentlichen, wenn ich das so verfolge, in Laatzen, damit aufbauen, und freut mich natürlich, weil mein Herz hängt an den Vereinen, in denen ich gewesen bin, und das sind eben Hude, ursprünglich Laatzen und Waspo, die mich geformt haben, und deswegen verfolge ich all die Entwicklungen natürlich im Speziellen, und da sehe ich, dass ihr da auch ordentlich strampelt, um etwas aufzubauen und sozusagen aus dem Schatten auch so ein bisschen der großen 2W-Vereine herauszukommen aus der
Ja,
Nachbarschaft.
ich glaube, da, ja, also da haben wir schon eine gesundere Selbsteinschätzung und eine gesunde Selbstwahrnehmung, dass wir da vielleicht nicht auf das Niveau kommen, aber wir werden wahrscheinlich auch zukünftig immer so ein Ausbildungsverein, wie es immer so schön heißt, weitestgehend bleiben. Aber auch da muss man ja erstmal hinkommen, dass man dann zumindest auch, wie du schon sagst, Jugendspieler in die zweite Liga bekommt, geschweige denn vielleicht irgendwo zu den White Sharks oder Waspo da mal abgeben kann, und sie dann zumindest ausgebildet zu haben. Ne? Es gibt ja auch positive Beispiele, haben wir nun schon gehört.
Genau, und da vielleicht nochmal einzuhaken, auch wenn du es so nicht gefragt hast, aber das ist ja oft auch dieses Konkurrenzdenken, hey, die klauen mir meine guten Spieler und so. Da muss ich eben auch einfach viel mehr denken. Natürlich wollen wir viele Vereine haben und eine Breite haben, deswegen ist es immer traurig, wenn die guten Spieler schnell zu den guten Vereinen gehen, nominell guten Vereinen. Aber auf der anderen Seite, ist es natürlich verständlich, dass, sag mal, wenn jemand den Traum hat, bei den Olympischen Spielen zu spielen oder sowas, dann braucht er natürlich einen gewissen hochkarätigen Wettbewerb. Und von daher würde ich mir wünschen, dass viel mehr Vereine, so wie du sagst, sagen, wir sind Ausbildungsvereine und eigentlich ist das eine Ehre für uns, wenn wir einen Spieler abgeben dürfen oder abgeben können. Klar, bringt uns das leistungsmäßig nicht voran. Aber wir sind selbstbewusst genug, dass unsere Struktur das aushalten kann und wir dann sagen, hey, wieder geschafft, dass einer sozusagen uns als Sprungbrett genutzt hat.
Ja, also vielleicht zwei Ergänzungen, zwei Gedanken dazu noch. Also zum einen haben wir ja auch in Laatzen gar nicht die Rahmenbedingungen, ne? Also geschweige denn von der Infrastruktur her, sei es auch von den finanziellen Möglichkeiten her. Zum anderen, klar ist es halt dann auch immer eine Ehre dann, ja, Ehre in Anführungsstrichen, oder eine Auszeichnung auch, solche Leute dann irgendwie abzugeben, klar, zu nominell vielleicht besseren Vereinen, aber was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich meine, der schafft es vielleicht nicht, sich da durchzusetzen und kommt dann im Endeffekt vielleicht noch besser ausgebildet wieder zurück. Also es ist ja auch nicht so, dass es einem dann nur schadet, weil der Spieler in dem Moment dann geht, sondern wenn er es nicht schafft, kommt er eventuell besser ausgebildet wieder zurück. Ja, also dann habe ich so eine Win-Win-Situation. Also von
Exakt.
daher, es gibt immer so mehrere Perspektiven. Ja, wenn du schon sagst, dein Herz hängt an Laatzen, dann würde ich mich vielleicht freuen, dass die ein oder andere Goalie-Session vielleicht dann nochmal in Laatzen stattfindet. Ich meine, nächstes Jahr Final Eight. You know, vielleicht kriegst du ja noch einen Flug. Bis dahin darf man vielleicht auch wieder reisen.
Ja, wir werden mal sehen. Ich habe netterweise natürlich schon einige Anfragen, unter anderem von dir, aber auch aus Berlin oder aus Hamburg erhalten, die gesagt haben, Mensch, wenn du mal um die Ecke bist, lass uns auch mal sehen, ob wir was machen können. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht dann auch wirklich was bieten kann. Wobei, ehrlich gesagt, wenn wir planen oder haben geplant, für August mit der Familie nach Deutschland zu kommen, soll das vielleicht nicht jeder Tag im Wasserball im Zentrum haben, sondern ja, der soziale Aspekt. Aber ich würde mich natürlich freuen, meine ganzen deutschen Freunde mal wiederzusehen. Nein, aber das sind natürlich Planungen, dass ich auch international was machen möchte. Ich habe auch Anfragen aus Neuseeland und Australien, was für mich persönlich sehr reizvoll ist, da etwas zu machen. Und da ist die Bereitschaft von Eltern auch was zu investieren auch eher groß. Und von daher habe ich mir schon eigentlich für 2020, aber das Reisen fällt jetzt sehr schwer, aber für 2021 zum Ziel gesetzt, auch international mehr anzubieten. Und ich hoffe, dass Laatzen dann da ein Punkt auf der Landkarte sein kann oder eben das Sportleistungszentrum, wenn es denn der Hannover Kombi sein sollte.
Ja, also wir nehmen dich auch gerne auf ohne Wasserballcamp. Also von daher, wir decken dann auch gerne den sozialen Aspekt bei der Reise ab. Also so ist es ja nicht. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für die vielen Antworten, spannenden Fragen. Hat mich, wie gesagt, sehr, sehr gefreut, dass du der Premierengast bist und warst. Würde mich freuen, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen würden. Entweder Fortsetzung auf Deutsch oder nochmal eine neue Folge auf Englisch, da können wir dann ja nochmal schnacken.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, ist mir wirklich, auch wenn du es vielleicht nicht glauben magst, eine Ehre, dass ich auch der Erste sein darf, der diesen Podcast sozusagen mit Leben füllen kann. Und gerne können wir das in welcher Sprache auch immer wiederholen. Und ich glaube, es gibt noch genug Themen, die diskutiert werden können. Und ich glaube, oder bin eigentlich ganz froh, dass ich durch die Entfernung so ein bisschen eine entspannte Sichtweise habe, nicht im Kampf zwischen den Rivalen stehe und so weiter. Und von daher, dass eigentlich ganz entspannt mir alles durch den Kopf gehen lassen kann, was ich gut und was ich nicht so gut finde.
Aus der sicheren Entfernung in den USA.
Ja.
Sehr
Genau.
schön. Okay, dann, Micha, vielen Dank erstmal. Wir sehen und hören uns dann und ich melde mich dann bei dir, wie gesagt, egal in welchem Bezug jetzt, auf eine eventuelle nächste Folge, Episode oder über irgendwelche sozialen Geschichten in Laatzen.
Ja, liebe Grüße nach Deutschland, von der Sonne Kaliforniens.
Dankeschön. Also,
Tschüss.
bis dann. Ciao, ciao. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Das war sie auch schon, die erste Episode des Water Polo Expert Talks. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beide bei der Aufnahme und hoffe, euch natürlich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, wie immer, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.